Ja, Jesus, ich möchte dich jetzt auch bitten, dass du, ja, dass du sprichst und dass du stärkst und dass du ermutigst durch dein Wort. Amen. Ich habe heute ein sehr herausforderndes Wort an uns. Und wenn ich du sage, dann meine ich auch immer mich. Ich habe die Predigt unter die Überschrift gestellt, von der Sünde frei oder von ihr beherrscht. Von der Sünde frei oder von ihr beherrscht. Es gibt Situationen in unserem Leben, da brauchen wir einen neuen Aufbruch. Da ist es dran, dass wir mit Gott im Glauben neue Schritte gehen. Neue Schritte in die Freiheit hinein, zu der Christus uns berufen hat. Es gibt nämlich Gebundenheiten, die uns daran hindern, in dieser Freiheit zu leben und Christus so nachzufolgen, wie er es möchte. Das können sündige Gewohnheiten sein, in die wir immer wieder hineinfallen, oder charakterliche Schwächen, die uns daran hindern, Jesus in der Weise nachzufolgen, wie er es gerne möchte. Gott möchte nicht, dass wir beherrscht werden, außer von einem, von ihm selber, sondern dass wir in unserem Leben herrschen. Wir haben gesungen, wir leben noch in dieser Zerrissenheit. Und wir fallen immer wieder in Sünde. Und wir dürfen auch immer wieder aufstehen und vor allem Gottes Vergebung dafür in Anspruch nehmen. Aber wir dürfen auch feiern. Dazu hat Gott uns auch berufen, zu siegen. Er möchte nicht, dass wir von sündhafter Gebundenheit beherrscht werden, sondern dass wir über die Sünde herrschen. Dazu hat er uns befreit. Er hat uns zu einem Leben befreit, in dem wir Siege feiern dürfen. Siege über unseren alten Menschen. Darum heißt es in Epheser 4, 22 bis 24, legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das können wir natürlich nicht aus eigener Kraft. Das können wir nur durch Gottes Kraft. Wenn wir im Glauben uns auf seine Verheißung stellen. Aber er hat uns gesagt in Josua 1, Vers 3, jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben. Vielleicht bist du gerade an einer Situation, wo das eine Verheißung für dich ist. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben. Ja, das gibt es, dass wir konstatieren müssen, es gibt Gebundenheiten, es gibt in meinem Leben Dinge, da herrsche nicht ich, da herrscht nicht Christus in mir, da lasse ich mich herrschen von meinen Schwächen und von sündhaften Gewohnheiten. Und das kann natürlich dazu führen, dass wir resignieren, dass wir uns damit abfinden, dass es so ist. Und dass es einfach für uns etwas ist, was wir schon als Teil von uns akzeptiert haben. Aber wir müssen uns nicht damit abfinden. Wir müssen uns nicht damit abfinden, dass wir von Gebundenheiten beherrscht werden, von Sünde beherrscht werden, sondern Wir können im Glauben Gottes Wort in Anspruch nehmen und siegen. Und die Geschichte, die ich heute uns vornehmen möchte, ist die Geschichte von Jonathan und von seinem Waffenträger, wie er gegen die Philister kämpft. Und diese Geschichte kann uns Mut machen, diesen Aufbruch zu wagen, es mit unserer Sünde oder mit unserer Gebundenheit anzugehen. Ich habe diesen Text in drei Teile untergliedert. Der erste Teil ist: Wage den Aufbruch. Der zweite ist: Sei sicher, dass das Gottes Wille ist. Und der dritte ist: Mach dich total abhängig von Gott. Zunächst wage den Aufbruch. Vers 1 steht: Und es geschah eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu dem Waffenträger sagte: Komm, lass uns hinübergehen zu den Posten der Philister. Wir sind 1. Samuel 14. Komm, lass uns hinübergehen zu den Wachposten der Philister. Das ist ein Aufbruch. Komm, lass uns was unternehmen. Und er sagt: Komm, lass uns hinübergehen zu den Posten der Philister. Das war auch mutig. Warum war das ein Aufbruch? Es war ein Aufbruch, weil Israel zu der Zeit unter der Knechtschaft der Philister stand. Die Philister kontrollierten das Leben der Israeliten total. Sie erlaubten den Israeliten nicht, Waffen zu haben. In Kapitel 13, Vers 19 heißt es sogar: Es war kein Schmied im ganzen Land zu finden. Selbst das Schärfen eines Beiles, eines Spatens oder einer Pflugschar, selbst dafür mussten sie zu den Philistern gehen und gegen ein Entgelt bezahlen. Also die Philister hielten die Israeliten klein, sodass sie sich militärisch nicht wehren konnten. Und das führte bei den Israeliten zur Angst und zur Resignation. Die Verse 6 bis 7 in Kapitel 13 beschreiben die typische Reaktion Israels gegenüber den Philistern sehr anschaulich. Als aber die Männer von Israel sahen, dass sie in Not waren, weil das Kriegsvolk bedrängt wurde, da versteckte sich das Volk in Höhlen, in Dornsträuchern, in Felsen, in Gewölben und in Zisternen. Auch gingen Hebräer über den Jordan ins Land Gad und Gilead. Und das ganze Volk war voll Angst. Und das führte sogar dazu, dass die Israeliten die Seiten wechselten und Israeliten auf den Seiten der Philister gegen ihre eigenen Brüder kämpften. Dieses Bild, das das Volk Israel vor den Philistern abgab, das muss erbärmlich gewesen sein. Ein typisches Wort, was man sicherlich von vielen Philistern in jenen Tagen hören konnte, war, wenn sie einen Israeliten trafen: Sieh an, Hebräer, kommen aus ihren Löchern hervor, in denen sie sich versteckt haben. Hinzu kommt, dass Israel in jener Zeit von einem launischen und unweisen König regiert wurde, Saul, der viel nach eigenem Gutdünken und wenig aus Gehorsam gegenüber Gott gehandelt hat. Die Worte Jonathans über seinen Vater Saul in Vers 29 lassen zumindest aufhorchen. Da sagt er: Mein Vater bringt das Land ins Unglück. Dass das Volk, das dazu bestimmt war, das Land einzunehmen und über die Völker zu herrschen, dass es so jämmerlich unterdrückt wurde und sich so ängstlich vor dem Feind verkroch, das war eine Demütigung und eine Schmach. eine Schmach für das Volk Gottes und eine Schmach für Gott selbst. Hatte Gott denn sein Volk aus Ägypten geführt, aus der Knechtschaft geführt, damit es im verheißenen Land nur wieder in Knechtschaft lebte? Sicherlich nicht. Es war sicherlich immer noch Gottes Wille, dass Gottes Volk herrscht und nicht beherrscht wird. Doch wir müssen fragen, wo war der Glaube und wo war der Gehorsam gegenüber Gott? Und was war das für ein Führer, der in einer solchen Situation nicht aufsteht und etwas unternimmt? Was lesen wir stattdessen hier von König Saul? In Vers 2, und Saul saß am Rand von Gibeah unter dem Granatapfelbaum, der in Migron steht. Das Volk Gottes ist in einer erbärmlichen Verfassung und Saul saß am Rand von Gibeah unter dem Granatapfelbaum. Sieht der Mann denn nicht, in was für einer geistlichen Not sein Volk ist? Sieht er nicht, was für ein Licht das auf den Gott Israels wirft? Und sieht er nicht, was der Wille Gottes in dieser Situation ist? Wir müssen leider sagen, Saul sieht es wohl nicht. Er sitzt teilnahmslos und resigniert in seinem Garten. In dieser Situation brauchte das Volk Gottes einen Aufbruch. Einen, der Gottes Ehre wiederherstellt. Das Volk brauchte in dieser Situation einen, der Glaubensmut hatte, über eine schier unüberwindliche Übermacht, ja, sich dagegen zu stellen. Jonathan sagte zu seinem Waffenträger, wir müssen was unternehmen. So kann es nicht weitergehen. Er sieht, das ist eine Schmach für uns und für unseren Gott, dass wir so unterdrückt werden. Wir sind hierher in das Land gekommen, um zu herrschen und nicht um unterdrückt zu werden. Das ist ein Jammer, in dem wir hier leben. Und dann kommt etwas, wo steht, seinem Vater aber teilte er es nicht mit. Ich denke, er wusste genau, dass sein Vater nicht das rechte Herz für Gott hatte und dass sein Vater nicht wirklich gehorsam gegenüber Gott war. Er wusste genau, dass ihm deshalb die Weisheit fehlte zur Führung seines Volkes. Mit meinem Vater, wird er sich gedacht haben, da kann ich meinen Plan nicht teilen. Der hat keinen Sinn für Gottes Sache. Der würde mich eher noch hindern, für die Sache Gottes aufzustehen. Ja, es war ein echter Aufbruch, ein geistlicher Aufbruch, den Jonathan hier wagte. Und es war ein mutiger Aufbruch, denn er stellt sich nur zu zweit, er und sein Waffenträger, einer ganzen Armee entgegen. Eine Armee, die militärisch den Israeliten haushoch überlegen war und die über Soldaten verfügte, so viel wie der Sand am Ufer des Meeres. Kapitel 13, Vers 5. Zwei gegenüber einer Menge, so viel wie der Sand am Ufer eines Meeres. Zwei gegenüber einer Armee, die militärisch und über modernste Waffen verfügte. Was hat Jonathan ermutigt, sich allein gegen diese große Armee zu stellen, zu zweit? Was hat ihn ermutigt? Ich denke, es waren drei Dinge, die er im Glauben gesehen hat. Erstens, es ist Gottes Wille, dass Israel im Land Kanaan nicht beherrscht wird, sondern dass es herrscht. Josua 1, Vers 3, jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben. Das Zweite, was er sieht, ist, denke ich, es ist Gottes Volk. mit dem Gott immer noch im Bund steht, zu dem er sich immer noch bekennt. Der sagt in Vers 6, komm, lass uns hinübergehen zu dem Posten dieser Unbeschnittenen. Das heißt, er sieht sich immer noch als Beschnittener. Er sieht sich immer noch unter dem Bund der Beschneidung, als ein Volk, zu dem Gott sich immer noch bekennt. Wir sind Gottes Volk. Und das Dritte, was er sicherlich sieht, ist, es ist zu Gottes Ehre, was ich hier tue. Jonathan traut Gott Großes zu. In Vers 6 steht, denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viel oder durch wenig zu helfen. Für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viel oder durch wenig zu helfen. Israel hat Gott durch seinen Unglauben klein gemacht, aber Jonathan macht Gott durch seinen Glauben groß. Und Gott belohnt diesen Glauben. Es ist ein Glaube, der Gottes Willen sucht, der auf Gottes Treue und auf seine Zusagen baut. Und es ist ein Glaube, der Gott die Ehre gibt und ihn groß macht. Wenn diese drei Dinge bei uns vorhanden sind und sich auch in unserem Glauben widerspiegeln, dann werden wir sehen, dass Gott große Dinge tut, auch in unserem Leben. Dass wir Glaubenssiege feiern dürfen, so wie Jonathan damals Glaubenssiege gefeiert hat. Und dass Gott uns verändert. Und darum ist der erste Punkt, wage den Aufbruch. Denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viel oder durch wenig zu helfen. Du musst, wenn es sich um Niederlagen, dauernd und immer wiederkehrende Niederlagen in deinem Leben handelt, musst du nicht in diesen Niederlagen verharren. Du sollst über die Sünde herrschen. Du darfst den neuen Menschen anziehen, der nach Gott geschaffen ist. Das war der erste Punkt. Wage den Aufbruch. Und der zweite ist, sei sicher, dass das Gottes Wille ist. Jonathan war es ganz, ganz wichtig, dass er mit Gott in diesen Kampf geht. Er wollte es nicht wagen, ohne Gott in diesen Kampf zu gehen. Ohne Gott wäre es ein Himmelfahrtskommando. Zwei Leute, davon nur einer bewaffnet, gegen eine ganze Armee. Und es wäre dann sein sicherer Tod. Also er brauchte die Sicherheit, heute ist Gott auch wirklich mit mir, wenn ich jetzt mich aufmache. Er wollte nicht in Vermessenheit handeln, in so einem religiösen Wahn. Ich kann es mit zwei Mann, mit meinem Gott gegen eine ganze Armee aufnehmen. Er wollte nicht aus falschen, selbstsüchtigen Motiven heraus handeln. Darum musste er sich ganz sicher sein. Sind meine Gedanken auch wirklich rein? Und sind meine Gedanken auch wirklich Gottes Gedanken? Kann Gott in dieser Absicht, die ich habe, wirklich mit mir sein? Auch in unserem Glaubensleben geht es darum zu prüfen, was der Wille Gottes ist, bevor wir uns aufmachen. Wir müssen sicher sein, dass Gott mit uns ist. Denn wenn wir uns gegen diese Schwächen und gegen die Sünde wenden, dann müssen wir ja darauf vertrauen, dass Gott für uns den Sieg darüber erringt. In unserer Kraft können wir es ja nicht. Deshalb müssen wir sicher sein, dass Gott mit uns ist. Deswegen müssen wir auch sicher sein, sind meine Gedanken auch wirklich rein? Was sind meine Motive? Sind es auch Gottes Motive? Die Bibel sagt, wir sollen unser Herz vor Gott prüfen. Epheser 5, Vers 10 steht, prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und in Römer 12, Vers 2 steht, prüft, was der Wille Gottes ist. Wie können wir das prüfen? Zum einen haben wir die Bibel, Wir wissen in den meisten Fällen, was Gottes Gedanken sind. Insbesondere haben wir Verheißungen, Versprechungen Gottes, auf die wir uns einlassen können. Ich denke, gerade in Herausforderungen, die von uns Glaubensmut erfordern, brauchen wir eine Verheißung. Denn nur auf Gottes Wort hin können wir es wagen. In einem Bibelkommentar las ich die Worte: Handeln ohne Verheißung ist Vermessenheit. Und ich glaube, Handeln ohne Verheißung ist Vermessenheit und ich glaube. Aber wenn man Gottes Verheißung hat, kann man zuversichtlich vorwärts schreiten. Das ist wahr. Also zum einen haben wir Gottes Wort und zum anderen mag es sein, dass wir neben den allgemeinen offenbarten Willen in der Bibel noch ein individuelles Wort von Gott brauchen, damit wir sicher sind. Zum Beispiel, wenn es um eine spezifische Situation geht, zum Beispiel eine Berufung als Missionar nach Tansania zu gehen zum Beispiel. Das steht nicht in der Bibel. Da braucht derjenige von Gott noch ein individuelles Wort, ganz persönlich auf ihn zugestimmt, dass er sicher sein kann, Gott will mich und meine Familie in Tansania haben. Aber auch darum dürfen wir Gott bitten, dass er uns das ganz klar macht dann. Ich denke, Jonathan hatte das rechte Herz. Er kannte Gottes allgemeinen Willen aus der Schrift und er hatte den Glauben. Den Glauben, der Gottes Willen sucht, den Glauben, der auf Gottes Treue und seine Zusagen setzt und den Glauben, der Gott die Ehre gibt und ihn groß macht. Aber er wusste auch, dass das Volk Gottes sich immer wieder gegen seinen Gott versündigte. Das wusste er auch. Und er wusste, dass Gott dann auch Niederlagen und Unterdrückung zuließ. Er wusste, dass die Philister das Volk Gottes unterdrückten, war eine Konsequenz ihres Ungehorsams. Dass ihnen der Glaubensmut fehlte und sie so große Angst vor den Philistern hatten, war ebenfalls eine Konsequenz ihres Ungehorsams. Es war das Gerichtshandeln Gottes an seinem Volk, verheißen zum Beispiel in 3. Mose 26. Da sagt Gott: Wenn ihr mir aber nicht gehorcht und nicht all diese Gebote tut und wenn ihr meine Ordnung verwerft und eure Seele meine Rechtsbestimmung verabscheut, sodass ihr nicht alle meine Gebote tut und dass ihr meinen Bund brecht, dann werde ich meinerseits euch dieses tun. Dann, sagt er in Vers 17, werde ich mein Angesicht gegen euch richten, dass ihr vor euren Feinden geschlagen werdet und eure Hasser werden über euch herrschen und ihr werdet fliehen, obwohl niemand euch nachjagt. Auch diese Verzagtheit gegenüber den Philistern war ein Gerichtshandeln Gottes, wie aus 3. Mose 26, 36 hervorgeht. In ihr Herz werde ich Verzagtheit bringen, und das Rauschen eines verwehten Blattes wird sie verfolgen und sie werden fliehen, wie man vor dem Schwert flieht, und fallen, obwohl niemand sie verfolgt. Das alles wusste Jonathan sicherlich und darum musste er sicher sein: Gott, möchtest du nun die Situation wenden durch mich? Möchtest du jetzt an dieser Stelle Segen statt Fluch geben? Möchtest du an dieser Stelle jetzt Sieg statt Niederlage über dein Volk bringen? Jonathan wusste auch, wenn er ein reines, gehorsames und glaubendes Herz hat, dass Gott dann auch Segen verheißen hat. Ebenfalls aus 3. Mose 26. Wenn ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Gebote haltet und sie tut, dann werdet ihr euren Feinden nachjagen und sie werden vor euch durchs Schwert fallen. 5 von euch werden 100 schlagen und 100 von euch werden 10.000 schlagen. Und jetzt hat er vielleicht gedacht: 2 von euch, du und dein Waffenträger, die werden ein ganzes Heer schlagen. Der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, geschlagen vor dir dahingeben. Auf einem Weg werden sie gegen dich ausziehen und auf sieben Wegen werden sie vor dir fliehen. Ich glaube, Jonathan hat diese Verheißung vor Augen gehabt. Wenige von euch werden viele schlagen. Und sie waren ja nur zu zweit. Ich glaube, diese Verheißung hatte Jonathan vor Augen. Deswegen hat er auch gesagt, in Vers 6, vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viel oder durch wenig zu helfen. Und sie waren wenige. Aber für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch zwei, die das rechte Herz haben, zu helfen. Also es ist nur verständlich, dass Jonathan wissen will, ob Gott in dieser Situation auch wirklich den Fluch wenden will und Segen für das Volk Israel bereithält. Woran wollte Jonathan das festmachen, dass er sich nicht geirrt hatte und dass die Gedanken, die in seinem Herzen waren, auch wirklich von Gott waren? Er sagte im Vers 8 bis 10, und Jonathan sagte, siehe, wir wollen zu den Männern hinübergehen und uns ihnen zeigen. Wenn sie dann zu uns sagen, halt, bis wir zu euch gelangt sind, so wollen wir stehen bleiben, wo wir sind, und nicht zu ihnen hinaufgehen. Wenn sie aber so sprechen, kommt zu uns herauf, so wollen wir hinaufsteigen. Denn der Herr hat sie in unsere Hand gegeben. Das soll uns das Zeichen sein. Also Jonathan vertraut darauf auf ein Zeichen Gottes. Und er bittet Gott, wenn du die Philister so und so reagieren lässt, dann soll uns das das Zeichen sein, dass du mit uns bist und vor allen Dingen, dass du für uns kämpfst und vor allen Dingen, dass es deine Macht ist, die den Sieg erringt. Das erinnert mich etwas an Gideon. Der hat Gott auch um ganz konkrete Zeichen gebeten und Gott hat sich darauf eingelassen, so wie auch hier. Wenn unsere Herzenseinstellung stimmt, dann lässt Gott sich auf solche Dinge ein. Was ich aber für viel wichtiger halte, ist, dass hier zwei wichtige geistliche Prinzipien der Führung Gottes deutlich werden. Jonathan bleibt nicht passiv, er macht sich auf. Jemand hat mal gesagt, nur ein Segelschiff, das den Hafen verlassen hat, kann durch den Wind geführt werden. Jonathan macht sich auf, er bleibt nicht passiv und erst im Hingehen erwartet Jonathan die Wegweisung von Gott. So hat es auch Paulus gemacht, zum Beispiel auf seinen Missionsreisen. So hat er es immer wieder erlebt. Er hat sich aufgemacht und während der Missionsreise hat Gott ihn dann individuell geführt. Das zeigt uns, Gott kann uns am besten führen, wenn wir uns aufmachen, wenn wir bereits mit ihm unterwegs sind. Und Gott belohnt den Glaubensmut Jonathans. Er gibt ihm tatsächlich das erbetene Zeichen. Vers 11. Und beide zeigten sich dem Posten der Philister. Da sprachen die Philister, sieh an, die Hebräer kommen aus den Löchern hervor, in denen sie sich versteckt haben. Und die Männer der Wache riefen Jonathan und seinem Waffenträger zu und sagten, und jetzt kommt's, genau die Worte, die Jonathan von Gott erbeten hat. Kommt zu uns herauf. Das waren genau die Worte, wir wollen es euch schon lehren. Kommt zu uns herauf. Jonathan sagt, das ist es. Gott lässt die Philister genau die Worte sprechen, die Jonathan als Zeichen erbeten hatte. Deswegen kann er sagen, in Vers 12, zu seinem Waffenträger: Steig hinauf mir nach, denn der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Jonathan erkennt, Gott hat ihnen den Sieg bereits geschenkt. Das ist sehr wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Mit diesem festen Wissen, dass sie siegen werden, gehen sie in den Kampf. Ganz, ganz wichtig in einem geistlichen Kampf, mit dem festen Wissen, dass wir siegen werden, in den Kampf gehen. Mit diesem festen Wissen, dass auch du in den Kampf gegen die Sünde, mit diesem festen Wissen kannst auch du in den Kampf gegen die Sünde gehen. Was ich an dieser Stelle interessant finde, ist, Jonathan sagt nicht, der Herr hat sie in meine Hand gegeben oder der Herr hat sie in unsere Hand gegeben. Nein, er sagt, der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Das zeigt, er denkt nicht an seinen Ruhm, er denkt an sein Volk. Dass sein Volk gesegnet wird, dass sein Volk frei wird von den Unterdrückern, dass sein Volk in das Leben hineinfindet, in dem Gott es in Kanaan bestimmt hat, nämlich zu siegen und das Land Kanaan in Besitz zu nehmen. Das ist Gottes Bestimmung für das Israel gewesen. Und das ist auch Gottes Bestimmung für uns, in unserem Land Kanaan, in unserem neuen Leben, nicht in der Niederlage zu verharren, sondern in Freiheit zu leben, Siege zu erringen über die Sünde. Und diese Siege hat Gott uns verheißen. Wir müssen nicht von sündigen Gewohnheiten beherrscht werden. Wir dürfen im Glauben den Sieg über die Sünde in Anspruch nehmen. Jesus hat dich am Kreuz von den Ketten der Sünde frei gemacht. Du musst ihr nicht mehr dienen. Jede Stätte, auf die ihr im Glauben treten werdet, die habe ich euch gegeben, hat Gott gesagt. Und darum möchte ich dich bitten, wenn Gott dich gerade anspricht und wenn du gerade in einer bestimmten Gebundenheit bist, die dich ja einfach nicht in diese Freiheit, zu der Christus dich berufen hat, gelangen lässt, dann wage den Aufbruch und dann sei sicher, dass das Gottes Wille ist, dass du darin nicht hängen bleibst, sondern dass du frei werden kannst davon. Galater 5, Vers 1. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Römer 8, 2. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Johannes 8, Vers 36. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Römer 6, 22. Nun aber seid ihr von der Sünde frei und Gottesknechte geworden. Ja, es ist eindeutig die Wahrheit und eindeutig Gottes Wille. Wir sind frei von der Gebundenheit an die Sünde und sollen in dieser Freiheit leben. Nicht als Knechte der Sünde, sondern als Knechte Gottes. Und wir dürfen immer wieder da, wo über lange Zeit Gebundenheiten sind, wo über lange Zeit Dinge sich eingeschliffen haben, da dürfen wir den Mut nicht verlieren, da dürfen wir nicht resignieren, sondern da dürfen wir weiter dranbleiben und Gottes Wunsch für uns in Anspruch nehmen. Wir sollen frei sein. Darum wage den Aufbruch, sei sicher, dass das Gottes Wille ist. Und das ist der letzte Punkt, jetzt mach dich total abhängig von Gott, denn in deiner Kraft wirst du es nicht schaffen. Um den Sieg zu erringen, mussten Jonathan und sein Waffenträger sich total abhängig von Gott machen. Zum einen, was ihren Schutz anbetraf, und zum anderen auch, was ihren eigentlichen Kampf anbetraf. Zu dem Schutz, da heißt es in Vers 13, und Jonathan stieg auf Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Jonathan und sein Waffenträger mussten, um zu den Philistern zu kommen, eine steile Felsklippe hinaufsteigen. Das heißt, während dieses Aufstiegs hatten sie nicht die Möglichkeit, sich zu verteidigen, eine Waffe in die Hand zu nehmen. Sie mussten die Hände frei haben, um die Felsen zu greifen und ihre Füße natürlich auch. Sie waren während des ganzen Aufstiegs mit den Felsen beschäftigt. In dem Moment konnten sie sich nicht verteidigen. Die Wachtposten der Philister hingegen konnten in aller Ruhe von oben runter gucken und sehen, wie sie ihnen entgegenkommt. Und der gefährlichste Moment für die beiden war natürlich, wenn sie gerade eben oben angekommen waren, gerade noch die letzten Züge machten, um über die Klippe zu kommen, da stand der Philister und er konnte nur einfach abziehen mit seinem Pfeil. Also es war kein Problem. Jonathan und sein Waffenträger mussten vollkommen darauf vertrauen, dass Gott ihr Schirm und Schutz ist, während sie im Glauben vorangingen. Sie waren total abhängig von Gott. Ich denke, das haben viele Glaubenshelden erlebt, dass sie sich in ihrem Leben so total abhängig machen mussten. Paulus zum Beispiel oder David. Und viele Davids Psalmen spiegeln ja diese Abhängigkeit vom Schutz Gottes wider. Nicht nur in kriegerischen Auseinandersetzungen, sondern auch in geistlichen Anfechtungen. Psalm 28,7: Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hat mein Herz vertraut und mir ist geholfen worden. Daher jubelt mein Herz und ich will ihn preisen mit einem Lied. Oder Psalm 119, 114: Mein Schutz und mein Schild bist du, auf dein Wort hoffe ich. Wir müssen uns nämlich bewusst machen, gerade wenn wir uns aufmachen, ja, mit Gott eine Sache in unserem Leben anzugehen, wo wir frei werden wollen von. Gerade wenn wir uns aufmachen, dann wird der Widersacher ja kein Interesse daran haben, dass wir weiterkommen. Er möchte ja uns in Gebundenheit halten. Er möchte, dass wir in dieser Passivität und Resignation bleiben. Er möchte nicht, dass wir Schritte in die Freiheit Christi hineinmachen. Das möchte er nicht. Und er wird Zweifel sehen, ob du das dann auch wirklich schaffen kannst. Eben noch kommst du aus einer Predigt raus, bist ermutigt, möchtest mit Gott jetzt Schritte angehen, möchtest in deinem Leben aufräumen, hast den Glauben, dass jede Fußsohle, auf die du trittst, oder jede Sache, auf die du deinen Fuß im Glauben, das heißt auf die Verheißung Gottes dich stellst, dass Gott dir das geben wird. Und schon ist der Widersacher da und sagt, streut Zweifel. Ja, guck doch mal in dein Leben zurück. Hat es denn jemals geklappt? Ist das nicht die Wirklichkeit? Aber die Wirklichkeit, die Wahrheit, ist das, was Gott sagt. Das ist die Wirklichkeit und die Wahrheit. Und deshalb sollten wir darauf gefasst sein, dass wir diesen Schutz brauchen, dass wir diesen Schirm des Wortes Gottes brauchen. Und unter diesen Schirm sollten wir uns stellen, wenn Gott uns ermutigt hat, und wir sollten uns nicht wieder entmutigen lassen. Jede Stätte, auf die ihr im Glauben treten werdet, habe ich euch gegeben. Als Jonathan schutzlos die Felsklippe emporkletterte, vielleicht hat er da ja ähnliche Gedanken gehabt wie David im Psalm 91. Er wird dich mit seinen Fittichen decken. Also stell dir mal vor, er klettert gerade diese Wand hoch und hat vielleicht diesen Psalm vor Augen. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild. dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt. Ja, Jonathan macht sich total abhängig von Gott. Zum einen, was seinen Schutz anbetraf, zum anderen aber auch, und das ist das Letzte, was ich noch ansprechen möchte, was den Kampf betrifft. Er machte sich total abhängig von Gott, was den Kampf anbetrifft. Er war ja völlig unterlegen. Zwei Mann gegen eine Menge, so viel wie der Sand am Meer. Also gerade was den Kampf anbetrifft, musste er vertrauen, es muss der Herr machen. Ich kann es nicht, wir können es nicht. In Sacharja 4, Vers 6 steht, es soll nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Und das ist für unseren geistigen Kampf immer noch die Wahrheit. Es soll nicht durch Herr und Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Und das wird sehr deutlich in den Versen 13 und 14. Da heißt es, und die Philister fielen vor Jonathan zu Boden. Und sein Waffenträger hinter ihm tötete sie. Also Jonathan musste gar nicht kämpfen. Die Philister fielen vor ihm zu Boden. So traf der erste Schlag, den Jonathan und sein Waffenträger taten, an die 20 Mann. Sie fielen etwa auf einer halben Furche eines Joches Acker. Jonathan und sein Waffenträger mussten nur noch eines tun, sie danach töten. Aber hingestreckt lagen sie schon, der Herr warf sie zu Boden. Ich möchte dich ermutigen, lass doch den Herrn auch deine Sünde zu Boden werfen. Lass doch den Herrn auch deine sündigen Gewohnheiten, die dich immer wieder in Traurigkeit bringen, lass doch den Herrn diese sündigen Gewohnheiten zu Boden werfen. Und dass es der Herr ist, der für Israel kämpft, wird sehr deutlich in Kapitel 15. Und die Erde erbebte und so entstand ein Schrecken Gottes. Gott macht ein Erdbeben und stiftet Panik unter den Philistern. Und Gott macht, dass die Philister sich gegenseitig umbringen. Die Israeliten, in diesem Falle Jonathan und sein Waffenträger, die müssen gar nichts tun. Die können einfach nur zugucken. Gott macht, dass die Philister sich gegenseitig umbringen. Vers 20. Und siehe, da war das Schwert des einen gegen den anderen eine sehr große Verwirrung. Gott schaltet das Unterscheidungsvermögen aus. Sie wissen nicht mehr, was sie tun, sodass die Philister sich gegenseitig umbringen. Ich denke, diese Geschichte sagt sehr deutlich ein ganz, ganz wichtiges geistliches Prinzip. Es ist wahr, der geistliche Kampf wird nicht durch unsere Kraft gewonnen. Der geistliche Kampf wird nur durch Gottes Macht gewonnen. Aber, und das ist jetzt das Entscheidende, das Einzige, was Gott von dir und von mir möchte, ist unsere Bereitschaft und unseren Glauben. Das ist das Einzige, was Gott möchte. Unsere Bereitschaft macht dich auf. Ich will da rauskommen. Ich will die Freiheit, zu der Christus mich berufen hat, in der will ich leben. Ich will Siege erringen. Dazu bin ich ins Land Kanaan versetzt worden durch Jesus Christus, nicht um in Knechtschaft zu leben, sondern um zu siegen. Aber Gott braucht meine Bereitschaft und meinen Glauben. Und darum möchte ich zum Abschluss einfach nochmal diese drei Punkte wiederholen. Wage den Aufbruch, sei sicher, dass das Gottes Wille ist, zur Freiheit bist du berufen. Und mach dich total abhängig von Gott. Lass ihn für dich streiten, denn du wirst es nicht können. Erlebe, dass du überwinden kannst und erfahre, was in Sacharja 4,6 steht, es wird nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Der Herr segne euch und mich, segne uns.